Der Holstein 1:1 Podcast wird euch präsentiert von kn-online.de, eure News aus der Region. Viel Spaß bei der neuen Folge.
Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der Podcast über die Kieler Störche. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Mir gegenüber, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel, Opa.
Moin Niklas.
Ich grüße dich an diesem Mittwoch nach der 2:3 Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Wir haben in den letzten Wochen ja eingehend drüber gesprochen. Die Wochen der Wahrheit sind angebrochen. Und haben nicht unbedingt begonnen wie gewünscht, sozusagen. Gegen einen direkten Konkurrenten, muss man mittlerweile sagen, verloren. Mal wieder gegen Bielefeld verloren, auch das haben wir besprochen. Es steht in der zweiten Liga nur ein Sieg gegen die Arminia. Das war gleich das erste Spiel, wenn ich es richtig im Kopf habe, nach dem Aufstieg 2017. Seitdem nichts zu holen, aber hausgemacht.
Nee, das erste Spiel muss ich korrigieren, das war ja Sandhausen.
Nee, ich meine das erste Spiel gegen Bielefeld in der zweiten Liga. Ach so. Nach dem Aufstieg. Da war ein 2:1 Sieg, wenn ich es richtig weiß. Und seitdem nur unentschieden und viel verloren. Ich glaube jetzt die letzten fünf Spiele, sechs Spiele allesamt verloren.
Genau.
Aber hausgemacht, vor allen Dingen in diesem Fall, muss man sagen. 3 Gegentore, Defensivarbeit, ja, in allen einzelnen Situationen sozusagen. Beim ersten Gegentor kriegen Simon Lorenz und Alex Mühling den Ball nach Ecke nicht aus dem Fünfer gepölt. Beim zweiten Gegentor verliert Luis Holtby den Ball in der Vorwärtsbewegung. Und beim dritten Gegentor wird Masaya Okugawa, der Ex-Kieler, nicht vernünftig gestört, muss man sagen. Trifft dann noch Lorenz durch die Beine ins lange Eck. Alles vermeidbar, oder?
Ja, beim dritten Tor war natürlich ein bisschen Pech auch im Spiel, dass Benedikt Pichler sich im Laufduell in der Entstehung des Treffers da seine nicht näher definierte Muskelverletzung im hinteren Oberschenkel zugezogen hat, ohne Fremdeinwirkung. Aber gab danach trotzdem noch genügend Möglichkeiten, Masaya Okugawa am Torschuss zu hindern. Ne?
Mhm. So sieht's aus. Genau, über Pichler sprechen wir noch, den Mega-Pechvogel dieses Spiels. Ja. Ein Schicksal, muss man schon fast sagen, aber besprechen wir noch erstmal insgesamt. Also ja, die schwarze Serie geht weiter, ne? Es läuft einfach nicht. Es sind jetzt pausenübergreifend 11 Spiele mit nur 2 Siegen. Mhm. Und zwar ist der Vorsprung auf den Relegationsplatz genau der gleiche wie nach Spieltag 17, also vor der langen WM-Pause. Aber der war zwischenzeitlich halt auch schon mal bei 12 und der Trend zeigt nach unten, ne?
Definitiv. Da können die Protagonisten, die in der sportlichen Verantwortung stehen, bei Holstein erzählen, was sie wollen. Das ist mein Fakt.
So sieht's aus. Aber also mir fällt es tatsächlich ein bisschen schwer, weil wir irgendwie seit Wochen jedes Mal das Gleiche erzählen, so ein bisschen. Zumindest was in die gleiche Richtung geht. Was kann man da noch analysieren? Also wir haben die. Es ist ja eine Gemengelage aus Gründen, das muss man sagen. Es ist jetzt nicht der eine Grund, der wirklich dazu führt. Wir haben über die vielen auslaufenden Verträge gesprochen, wir haben über gewisses Verletzungspech gesprochen, wir haben darüber gesprochen, dass von der Bank der Druck fehlt, was dann auch wieder mit den Verträgen zusammenhängt.
Nachlassende Trainingsqualität.
Genau.
Weil bei der Anzahl zu Saisonbeginn waren es 14 oder 15 Verträge, die auslaufen würden am 30. Juni jetzt. Das hat sich natürlich dann in der Zahl insgesamt reduziert, weil da Entscheidungen getroffen worden sind mittlerweile, kennen wir alle. Nichtsdestotrotz sind ja immer noch 5 bis 6 Leute, die nicht wissen, wie es nächste Saison weitergeht, beziehungsweise uns ist es nicht bekannt, wie es für die in der nächsten Saison weitergeht. Und so dann dazu der Verlust der 4 prägenden Gesichter. Ich will bei Alex Mühling in der derzeitigen Form nicht unbedingt vom Leitstorch sprechen oder sowas, aber ein prägendes Gesicht ist er allemal. Auch wenn vorher immer gegenteilige Beteuerungen kamen, gerade seitens der des Trainerstaffs. Luis Holtby hat ja in der vergangenen Woche selbst zugegeben, dass das ein Thema in der Kabine ist. Und jeder, der mal irgendwo gespielt hat, und da kann man, also da glaube ich, unterscheidet sich jetzt Profifußball marginal von Amateurfußball. Darüber wird in der Kabine gesprochen. Da sitzt jetzt keiner mit herabhängendem Kopf oder weint, weil jetzt der eine geht oder der andere noch nicht weiß, was er macht oder wo die Reise hinführt. Nichtsdestotrotz, das ist ein Verlust an Energie. Und das zeigt sich eben auch bei, auch wenn wir nicht nur ganz, ganz wenige Trainingseinheiten beobachten dürfen, selbst in diesen wenigen Trainingseinheiten zeigt sich das, dass da nicht in jeder Sequenz der Übungseinheit 150-prozentige Konzentration und Energie auf dem Platz ist. Und das hat ganz einfach Gründe. Da kann dann der Trainerstab, wie in der vergangenen Woche, wurden dann mal kurz unterbrochen und dann haben wir vor allem Assistenztrainer Dirk Bremser hörbar vernommen, obwohl das auf der anderen Seite des Trainingsfeldes stand, weil er die Leute mal zusammengefaltet hat, was auch völlig in Ordnung war. Also Spielformen wurden eingeübt, wie man zum Torabschluss kommt und dann eventuell auch sogar mit erfolgreichem Torabschluss, und das klappte hinten und vorne nicht und das war Eierpopeia, und da muss man natürlich, aber das kannst du ja nicht jedes Mal machen und das nutzt sich ja alles ab. Also Fakt, also da beißt keine Maus den Faden ab, diese Gemengelage mit den auslaufenden Verträgen hat auch was mit Trainingsqualität und dann schlussendlich mit Wettkampfqualität zu tun.
Und tatsächlich ja eine gar nicht so ungefährliche Situation, weil man halt den Vorsprung immer noch hat und man das Gefühl hat, so, es ist jetzt seit 5, 6 Spielen nicht gewonnen worden und so richtig unten rein rutscht man trotzdem nicht, weil da einfach so viele Mannschaften noch dazwischen stehen. Nur jetzt geht es auch tabellarisch so Platz für Platz nach hinten. Jetzt mittlerweile steht Platz 10 und die nächsten beiden Gegner, jetzt am Sonntag in Rostock und dann danach kommt Nürnberg nach Kiel, stehen halt eben auch dazwischen. Und da ist es dann so, dass diese Spiele natürlich, wir haben letzte Woche von 4-Punkte-Spielen gesprochen, dass die dann umso entscheidender werden, weil irgendwann kommen diese Mannschaften da unten raus. Ne, Bielefeld ist jetzt das beste Beispiel, ist von den Abstiegsplätzen bzw. Relegationsplatz dann geklettert, ist jetzt glaube ich 14. Dann wird es halt doch irgendwann eng, nur vielleicht kommt dieses Gefühl, es wird eng, auch zu spät dann, ne? Als dass man noch wirklich reagieren könnte.
Also am Sonntag nach dem Spiel auf dem Stadionvorfeld habe ich da mehr als deutlich Stimmen vernommen, die auch mir als Reporter dann möglicherweise mit einer gewissen Hoffnung, dass man dieses auch transportiert, schalten mir da Rufe entgegen. Das sieht man doch ganz deutlich, die Spieler spielen gegen den Trainer. Also er hat demzufolge, um diesen zuletzt wirklich inflationär missbrauchten Begriff zu benutzen, der Trainer hat die Kabine verloren. Also die Baubranche ist schon, die Auftragsbücher sind schon voll genug, prall genug gefüllt. Die brauchen keine neuen Kabinen zu bauen und Suchtrupps werden auch nicht losgehen. Also ich halte sowas für an aller Regel und in diesem Fall auch für völligen Quatsch. Nichtsdestotrotz muss man natürlich bestimmte Dinge muss man natürlich klar sehen und am klarsten sieht man das, wenn die Spieler gegen Rostock, achso, und dann natürlich Trainer raus, Stöver raus, ja, und bla bla ja. bla, eine typische Panikreaktion in den Fällen, wo es dann tendenziell ein bisschen nach unten geht. Davon halte ich jetzt erstmal gar nichts, solche Sachen da in die Tat umzusetzen, obwohl das andernorts natürlich, aber in brenzligeren Situationen dann natürlich auch, Ausnahme Bayern München, auch gemacht wird. Nichtsdestotrotz, also eins dürfte klar sein, wenn die Spiele in Rostock und gegen Nürnberg verloren werden, gehe ich davon aus, dass Holstein die Reißleine zieht. Ich glaube, das alles andere würde mich wundern.
Ja, irgendwann gehen die auch, selbst wenn das jetzt viele Dinge sind, die wirklich nicht originär auf Marcel Rapp zurückzuführen sind, ist irgendwann gehen einem trotzdem die Argumente aus, ne? Und die wichtigsten Argumente sind Punkte und Ergebnisse.
Das ist so.
Ist ganz klar, ne? Ja. Das ist Profifußball, das kennen wir. Und auch wenn ich persönlich kein Freund davon bin, da verfrüht auf den Knopf vom Schleudersitz zu drücken und ich dieses Gerede von wir brauchen neue Impulse und so weiter immer ein bisschen für zu esoterisch halte, sage ich mal, ist es natürlich am Ende des Tages so, dass du, wenn du in eine Situation dich selbst hineinmanövriert hast, aus der es offensichtlich keine keinen Ausweg mit eigenen Mitteln sozusagen gibt, weil zunehmend Ratlosigkeit herrscht. Auch das, finde ich, merkt man bei Holstein. Es ist zunehmend Ratlosigkeit, warum es nicht funktioniert. Und das ist ja auch, und da muss man wirklich mal ganz klar sagen, dieser Blabberlutsch von wegen, ich habe ein gutes Spiel gesehen und die Anlage stimmte und wir spielen uns ja immer noch Chancen raus und keine Ahnung, irgendwann ist das halt genug, ne?
Also. Ja, da bin ich also komplett bei dir, ne? Also da kann man nichts gegen sagen und es gibt eben auch halt Fakten, an denen man feststellen kann, dass die Abwärtsspirale eingesetzt hat. Und nicht nur Fakten im Vergleich zur Vorsaison, sondern auch im Vergleich von dieser Hinserie zu der jetzt laufenden Rückserie. Kann man natürlich alles noch korrigieren, aber die Fakten sind eben auch da. Und da finde ich das also auch an allen Fronten irgendwie seltsam energielos, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Jetzt kann man dem Cheftrainer Marcel Rapp einige Dinge vielleicht vorwerfen. Dann kann man vielleicht Sportchef Uwe Stöver vorwerfen, er hat den Kader nicht richtig zusammengestellt. Kam ja zum Beispiel auch schon mal der Vorwurf, man hätte Riese verkaufen müssen. Dann hätte man im Sommer, nicht jetzt im Winter, aber im vergangenen Sommer, dann hätte man zumindest noch irgendwas bei 1 Million, vielleicht 1,5 an Transfererlös generieren können. Da hat der Stöver ja abgewunken. Im Nachhinein vielleicht gar nicht mal so unschlau, aber dass du den Zeitpunkt auch so gedacht hast, das kann ich nicht beurteilen. Fakt ist jedenfalls, ohne die Treffer und die Torvorlagen von Fabian Riese sehe Holstein wahrscheinlich noch deutlich schlechter in der Tabelle aus. Kann man das weitermachen in der vergangenen Saison. Was die Deckung anbelangt, ist nur Phil Neumann zu Hannover 96 gewechselt vom Stammpersonal. Dafür sind aber Timo Becker und Marvin Schulz gekommen, wo man gedacht hat, sind zwei elementare neue Eckpfeiler oder können sich zumindest in diese Richtung entwickeln. Das ist in dem Ausmaße, wie man das erhofft hat, auch noch nicht passiert. Also, dann kann man natürlich auch sagen an Herrn Stöver Stelle, ja, mehr Geld habe ich auch nicht zur Verfügung, ich kann nur das ausgeben, was ich habe. Dann wäre vielleicht der Finanzminister Wolle Schwenke in der Pflicht, der vielleicht versäumt hat, bei dem Hype 2021 eventuell mehr Erlöse zu generieren, Sponsoren, was ich, in welche Richtung das gehen kann. Da haben wir ja im Interview mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Stefan Thulund gelesen, dass sie das alles gut finden vom Aufsichtsrat und auch die Selbstvermarktung, dass man das nicht an eine Agentur abgibt, sondern dass man das selber machen kann. Das ist alles intern, scheint das in sich schlüssig zu sein. Extern gibt es dann natürlich Fragen. Und am Strich bleibt dann letztendlich der Trainer immer den letzten beißen halt die Hunde, ne? Und das ist dann manchmal das Problem in diesem Geschäft.
Aber ist es nicht vielleicht auch dann jetzt einfach mal an der Zeit, solche Dinge dann wirklich auch mal zu kommunizieren, anstatt Woche für Woche irgendwie mantraartig zu wiederholen, dass man ja eigentlich eine gute Spielanlage hat und nur die Ergebnisse nicht stimmen und so? Ist es nicht, wäre es nicht auch für die Position von Sportchef Uwe Stöber vielleicht sogar zuträglich, wenn man sagen würde, Leute, pass mal auf, so und so. Geht halt nicht anders, haben wir uns anders vorgestellt. Jetzt müssen wir da irgendwie alle zusammen durch und den Karren aus dem Dreck ziehen. Ich finde so dieses Drumherum-Gerede bringt ja die Leute irgendwie nur noch mehr auf Zinne.
In dem Punkt bin ich komplett bei dir. Ein Einschub noch, die Spieler habe ich vergessen, die stehen natürlich auch noch ein bisschen in der Pflicht. Die spielen ja letztendlich das Spiel und dass man da... Wie gesagt, wir sehen als Reporter zu wenig Trainingseinheiten, um das schlussendlich wirklich beurteilen zu können. Aber das, was man sieht, ist einfach so, es müsste ja auch ein innerer Antrieb sein bei den Profis irgendwo, ne? So jetzt hier Vollgas. Und man müsste auch vielleicht mal anhand von Ansprache auf dem Feld oder so auf dem Trainingsfeld erkennen, dass es da Führungspersonal gibt, die das Ruder jetzt mal in die Hand nehmen. Das ist so nicht im ersten Moment zumindest nicht erkennbar. Auf deine Frage zurückzukommen, Klartext zu sprechen über interne, ich will es mal Probleme nennen oder internen Diskussionsbedarf, würde ja bedeuten, dass man sich tatsächlich transparent macht. Und ich will jetzt nicht in Abrede stellen, dass hinter verschlossenen Wänden auch ernsthaft diskutiert wird, um Gottes Willen, das wäre ja sonst komplett fahrlässig und das glaube ich auch nicht. Aber die Außenwirkung, die eben erzielt wird durch die Öffentlichkeitspolitik, ist einfach wir sind ein ruhiger, lieber, netter Verein, der im Profigeschäft sich mit Händen und Füßen gegen alle Mechanismen wehrt. Und bei uns, wir sind eine Familie, dazu zählen beispielsweise auch diese mittlerweile in dieser sportlichen Situation fast schon an Absurdität gleichende TikTok- und Instagram-Videos, die der Verein in Eigenregie produziert, wenn da jemand an der Käsetheke steht oder sonstigen Firlefanz irgendwo. Kann man ja machen, wenn man im ungefährdeten Niemandsland der Tabelle steht oder respektive, wenn man sogar weiter vorne rangiert oder so, dann kann man damit noch Sympathiepunkte erwerben. Für die Vermarktung macht das in Ordnung sein, für die sportliche Situation ist das kontraproduktiv, weil es geht jetzt wirklich um ernste Angelegenheiten, sportlich ernste Angelegenheiten, und da sind diese Kindervideos wirklich alles andere als förderlich. Und insgesamt ist eben der Verein schon seit Jahren auf dem Trip, mit Transparenz das ein bisschen kurz zu halten. Das geht über welche Verletzung hat der Spieler. Wir nehmen jetzt, ohne es vorwegzugreifen, Benedikt Pichler, eine Muskelverletzung im Oberschenkel. Also ich glaube nicht, dass die medizinische Abteilung so wenig detailliert die Untersuchung da über die Bühne hat gehen lassen. Ein wichtiger Spieler, Stürmer, und der dann nach 10 Minuten nach seinem Comeback, dann, also das ist nur ein Beispiel. Andere Beispiele haben wir auch schon mal angeführt. Wenn Interviews mit Spielern gemacht werden, muss man die Zitate dann dahin schicken. Die werden dann autorisiert, und da wird dann auch nicht selten einiges wegautorisiert. Und ich selbst habe dann auch wieder am Sonntag auch wieder eine skurrile Szene erlebt, da in der Mixzone, da wo man mit den Spielern dann Interviews führen kann, wenn sie dann kommen. Da schlicht dann auf einmal der Benedikt Pichler wie ein begossener Pudel da durch die Mixzone, und haben wir ihn gefragt, na, willst du was sagen? Nee, wollte er nicht. War also zutiefst niedergeschlagen, was ja auch jeder normale Mensch nachvollziehen kann. Ich habe ihn nur gefragt, weißt du, hast du ungefähr eine Vorstellung, was es sein könnte oder wo ist deine Verletzung? Da war ein Betreuer, lief davor weg. Das sagen die Ärzte. Da habe ich dann nur gefragt, darf man denn aber fragen, darf man doch noch oder so. Ich habe dir eine Antwort gegeben. Das fand wohl offensichtlich selbst Benedikt Pichler irgendwie ein bisschen überzogen, die Reaktion, und klopfte ihm auf die Schulter als Zeichen des Verständnisses, dass ich das gefragt habe. Also es ist einfach, wenn man in einem Elfenbeinturm sitzt, ne, dann besteht immer die große Gefahr, dass man äußere Einflüsse, zu denen ja auch Ideenreichtum oder Reibung, die Energie erzeugt, dazugehören kann. Wenn man die also minimiert und das wirklich medienpolitisch aus eigenem Antrieb und aus vollster Überzeugung, dann gerät man irgendwann in die Gefahr, das kennt jeder aus seinem Berufsleben, dass man betriebsblind wird. Und genau diesen Trip sehe ich bei Holstein.
Und man muss ja auch sagen, wir sehen, dass Führungsspieler wie Hauke Wahl etwa, wie Finn Bartels mit seiner Erfahrung da ganz groß zu beigetragen hat, wie Alex Mühling, der eine sehr große Rolle in der Mannschaft spielt, auch neben dem Platz, wie diese Leute den Verein verlassen werden. Und haben uns ja auch schon gefragt, wer kann dieses Vakuum füllen? Und wenn du dir deine Spieler sozusagen auch zum Beispiel über Zitat, Autorisierung und Streichung und wer darf was sagen und so weiter. Du erziehst sie dir ja nicht unbedingt zu Führungsspielern, nee, auf diese Art und Weise, ne?
Nee, genau. Wenn der Verein möchte naturgemäß, und was ja auch sehr, sehr, sehr nachvollziehbar ist, Spieler auf dem Platz haben, die gerade in kritischen Situationen kluge Entscheidungen treffen. Zu dieser Bildung einer Persönlichkeit gehört auch, dass sich vielleicht ein Spieler mal gegenüber einem Journalisten, ich will jetzt unseren Job da um Gottes Willen nicht zu hoch hängen, ne? Also wir sind Beschreiber und Beobachter, aber nicht Entscheider oder irgend sowas. So, und das, da ist ja mancher Kollege auch vielleicht ein bisschen drüber in der Bedeutung, die er seinem Beruf zuschiebt. Dazu zähle ich jetzt nicht so sehr. Aber nichtsdestotrotz ist man Beobachter, und manchmal ist es halt so, das lehrt jeden, hat mir jedenfalls die Erfahrung hat das so gelehrt, dass ein Spieler manchmal auch das sehr angenehm fand, wenn er sich mal Luft machen konnte. Manchmal auch mit dem Zusatz, bitte schreib das jetzt nicht oder veröffentliche das nicht in irgendeiner Form. Aber einfach mal reden, einfach mal irgendwas sagen. Man hat da den Eindruck, dass da also wie so ein Wachkommando darüber, dass das abgeschirmt wird. Und ich finde es eine dann muss man sich manchmal auch nicht wundern, dass auf dem Feld das auch vielleicht irgendwie. Und wenn einer tatsächlich mal über den Zappen haut verbal, ne, ja, dann wird der zum Trainer zitiert oder zum Sportchef und dann wird der mal ein bisschen zurechtgestutzt, um das mal ein bisschen salopp zu formulieren. Und dann hat sich die Angelegenheit wieder. Und wenn es ganz dreist gewesen ist, dann kriegt er mal eine Geldstrafe. Ja, dann weiß er aber auch, so, jetzt ist es einmal gewesen, hier ist eine Leitplanke, so, alles klar. Aber alles aufoktroyiert zu bekommen, das ist wie im Nachwuchsleistungszentrum, wo 14-Jährigen die Wäsche gewaschen wird. Oder naja, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel bei 14-Jährigen. aber wo ihnen alle Sorgen ab 14, 15 abgenommen werden, wo sie sich um nichts kümmern müssen, was altersgerecht ist irgendwo. Und das ist eine schlechte Entwicklung und die wird bei Holstein auf Profi-Ebene fortgesetzt. Aber unterm Strich ist es halt so, auf dem Platz muss was passieren, jetzt in Rostock und gegen Nürnberg. Und ich habe vorhin gesagt, wenn die beiden Spiele verloren gehen, wird Holstein wahrscheinlich die Reißleine ziehen in Sachen Cheftrainer. Ich gehe aber so weit, dass die verbleibenden 8 Spiele insgesamt einer genauen, detaillierten Überprüfung unterliegen, wohin die Reise führt. Auch wenn Aufsichtsratschef Stefan Tholung gesagt hat, die Reise geht weiter. Aber das müsste man dann ja noch sehen, mit wem sie weitergeht. Weil die Entwicklung eben für mich stagniert bis zurückgeht in der Zeit, in der Marcel Rapp jetzt hier ist. Mhm. Wir nehmen mal ein Beispiel. Du kannst jetzt die Gegner loben Holstein sehr häufig für ihre Spielweise, für ihren Kombinationsfluss, aber eine Note für den künstlerischen Eindruck hilft dir in der realen Tabelle auch nicht viel weiter. Jetzt haben sie in der Hinrunde noch 30 Tore geschossen in 17 Spielen, 1,76 Schnitt ungefähr. In der Rückrunde sind es aber nur noch 13 in 9 Spielen. Da kann sich jeder ausrechnen, dass der Schnitt schlechter ist. Jetzt kann man sagen, Angriff, Chancen kreiert, mangelnde Effektivität, alles richtig, alles hat auch in erheblichem Maße etwas mit Talent zu tun. Konsequenz in der Defensive hat auch was mit Talent zu tun, aber nicht in diesem entscheidenden Maße wie vorne vielleicht, wo dann noch ein Verteidiger irgendwo dir dazwischen fährt, irgendwie so ein Rustikus oder sowas da beim Torschussversuch und so weiter und so weiter. Hier musst du selber zur Sache gehen in der Deckung und aufmerksam sein und so weiter und so weiter. So, und da muss man jetzt mal ganz klar sagen, dass unter Marcel Rapp in den 25 Spielen der Vorsaison ein Gegentorschnitt war von 1,4 und in den 26 Spielen dieser Saison ein Gegentorschnitt von 1,66 oder 1,65. Jetzt könnte man sagen, in der Hinrunde sind die 7 Tore in der Hinrunde dieser Saison, sind die 7 Tore von Paderborn schlagen dazu zu Buche. Ja, aber ist aber ein bisschen dumm, weil in der Rückrunde auch ein Gegentorschnitt von 1,6 ist, ne? Also das sind nur Zahlen, aber die zeigen ja irgendwas, ne? Du spielst mit Dreierkette, du spielst mit Viererkette, du spielst mit Flügelverteidigern oder Schienenspielern, dann dies, dann das, 2-6er, 1-6er, konstant. Also das ist
ja vor allen Dingen ist der Output ist ja das Entscheidende, und wenn du dir dann anguckst, dass die Quote der Gegentore hochgeht und die der geschossenen Tore runter, dann ist das natürlich verschlimmert sich das ja Hand in Hand sozusagen. So. Ne? Wenn jetzt beides nach oben gehen würde, würde man sagen, okay, Spiele sind jetzt torreicher, wir machen hinten mehr Fehler, aber wir schießen vorne auch mehr Tore. Und genau das Umgedrehte ist ja der Fall, was ja das diese Negativwirkung nur noch mal verstärkt, nämlich fast verdoppelt.
Ja, der Angriff war in der Hinserie der drittbeste, nach Toren gemessen, der drittbeste der Liga. In der Rückserie haben 6 Mannschaften weniger Tore geschossen. Das zeigt auch irgendwo, dass da was im Busch ist. Und deshalb sage ich ja nochmal, also ohne die Scorerpunkte vom Duo Skripski-Rese, die da in der Hinserie ja teilweise auf Erstligabrettern durch die Liga gesurft sind, da sehe das noch deutlich schlechter aus irgendwo. Ne? Da müsste man schon tatsächlich mal erste Panikattacken bezüglich eines Abstiegs in die dritte Liga bekommen. Ist aber nicht so. Noch ein Fakt, ich bin gleich durch mit den Scheißschreien oder so. Noch ein Fakt, Rückstände. Ja. Philipp Sander hat nach dem Spiel gegen Bielefeld zu Recht gesagt, man hat das Gefühl, dass man jedes Mal einem Rückstand hinterherläuft. Was macht jetzt ein Rückstand? Du kannst ja mal einen Rückstand geraten. Aber ein Rückstand setzt sofort das reflexartig das Gefühl frei, so jetzt müssen wir noch mehr powern. Das heißt, das ist ein Energieüberfluss sozusagen, der auf Dauer ja nicht funktionieren kann und sieht man ja jetzt auch irgendwo. Also Rückstände in dieser Saison sind 12 Spiele mit einem Rückstand mit einem Tor oder mehr. Die Resultate nach Rückständen sind dann 3 Siege, 2 Remis, 7 Niederlagen. Mhm. Ja, das heißt also, die Comeback-Qualitäten halten sich in überschaubarem Rahmen, trotz dass man ganz häufig schreibt, sagt, liest, tolle Moral und sind fast noch wieder ran, aber eben fast ist eben nicht ganz, ne?
Ja.
Und auch eine markante Zahl, wie ich finde, 12 von 26, also das sind fast 50%, ne? Das heißt, jedes zweite Spiel gerät man in Rückstand. Das kann es ja irgendwie nicht sein, ne? Ich weiß nicht, was man da machen kann, um so ein Phänomen zu vermeiden, aber irgendwas machen müsste man vielleicht mal irgendwo, ne?
Ja.
Man kann jetzt nicht immer sagen, oh, ich habe lieber, das ist ja das Trainer-Credo, ich gewinne lieber 4-3 als 1-0, da bin ich ja mal ganz weit von entfernt irgendwo. Also 3 Punkte sind mir immer lieb für den Verein, für den mein Herz da schlägt oder sowas. Unter professioneller Sicht ist ein 1-0 einfach besser als ein 4-3, ne? Und gerade weil wir von 1-0 sprechen, Spiele ohne Gegentor in dieser Saison in Zahlen 5 von 26.
Das ist, finde ich, ganz, ganz frappierend, weil wir ja auch schon drüber gesprochen haben, dass du natürlich solche Situationen hast, wie etwa in Sandhausen, wo in der Nachspielzeit dann vom 27. Angriff, der auf das Tor rollt, dann vielleicht mal irgendwie einer durchrutscht. Das kann ja immer mal passieren. Mhm. Aber du versetzt dich halt gar nicht in die Situation, dass es dann nichts macht.
Ja.
Sondern du bist halt immer, du hast keine klaren Vorsprünge. Es passiert dir viel zu früh im Spiel, diese Gegentore. Ne, in Sandhausen war jetzt da ein abweichendes Beispiel, wo das wirklich kurz vor,
da hätte man aber kurz vor Schluss war.
Genau, ich meine jetzt von der Zeit, vom Zeitpunkt her des Gegentors, aber es ist ja ganz oft so, dass, so wie jetzt zum Beispiel Bielefeld wieder, da sind 20 Minuten gespielt, nagel mich jetzt nicht drauf fest, und dann steht es 0-2. Das ist natürlich doof, das war ganz, ganz lapidar zu sagen. Da ist es nicht nur ein Rückstand, da ist es dann der Zeitpunkt im Spiel, dass du auch früh wieder in Rückstand gerätst, weil du, wie du sagst, dann ja auch, ob du es willst oder nicht, ganz anders an die folgenden Minuten herangehst und dir der Matchplan oder die Herangehensweise, die du dir zurechtgelegt hast für das Spiel, ja sofort über den Haufen geworfen ist.
So sieht's aus. Genau so sieht's aus, ne? Und gegen Bielefeld darf ich noch ergänzen, dass wenn Robin Himmelmann nicht mit seinen Reaktionen auf der Linie wieder so gut performt hätte, wie schon zuletzt beim 0-0 beim HSV, ne, dann hätte es zur Halbzeit auch nicht ein Tor für Holstein wäre vielleicht gefallen, für Bielefeld hätten es aber auch nicht 2 sein können, sondern 4.
Ja.
Sondern wäre das Thema die Messe sowieso gesungen gewesen, also oder gelesen gewesen. Also von daher, da muss man sich auch mal nicht so viel vormachen. Auch beim HSV haben wir auch drüber gesprochen. Leidenschaft, klasse, alles toll gekämpft und so weiter. Fußballerisch hat der Trainer nachher sogar zugegeben, war das eher die schlechteste Leistung. Aber das war eben beim HSV, das ist immer noch ein Spitzenteam und bla bla bla. Ohne Robin Himmelmann hätte es da auch nach 30 Minuten 0-3 gestanden.
Ja.
So, das ist mal ganz einfach, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Natürlich habe ich einen Torwart hinten drin und der soll auch gerne mal was halten und der kann auch gerne mal einen Unhaltbaren wegmachen. Ne, das ist alles gut, aber man darf sich doch davon nicht täuschen lassen.
Ja.
Das ist die defensive Stabilität, ist ein Kardinalproblem und es ist der 100 oder 150 Jahre alte Spruch, irgendwie Stürmer schießen Tore, Defensive gewinnt Titel oder sichert Klassenerhalt, je nachdem, aus welcher Warte man das sehen möchte.
Ja. So sieht's aus. Ein kleiner Schwenk zu den Stürmern und auch auf das kommende Spiel, um da nochmal darauf hinzuweisen. Also wir sind uns einig, es zählen nur noch Ergebnisse. Scheißegal, wie sie erreicht werden. Ne? Holstein muss so schnell wie möglich da die Punkte sammeln. Diese ominösen 6, von denen wir gesprochen haben, die womöglich noch fehlen zum Klassenerhalt und darf vor allen Dingen nicht weiter in diese Negativschleife geraten, was das natürlich noch verschlimmern würde und ganz erheblich verschlimmern würde mit Niederlagen gegen Rostock, in Rostock und gegen Nürnberg. Stürmer, wir haben Benny Pichler angesprochen, nur das einmal noch zur Erklärung. Fast sieben Monate nicht gespielt. Das letzte Spiel zuvor, 3. September, beim 0-0 in Regensburg. Mal ein Spiel ohne Gegentor.
Eines von fünf.
Fiel dann lange aus, Schleimbeutelentzündung am Fuß, musste damals ausgewechselt werden mit Beschwerden am Fuß. Das wurde immer gravierender, hat sich zurückgekämpft über Monate, in der U23 gespielt am vorvergangenen Wochenende. Dann jetzt dabei gewesen, eingewechselt worden zur zweiten Halbzeit für Alexander Mühling. Und nach 10 Minuten eben in diesem angesprochenen Sprint da hinter Okugawa her, da sagen wir mal als Beobachter jetzt irgendwie eine Art Zerrung oder vielleicht sogar ein Muskelfaserriss oder sowas in der Art sich zugezogen und wird jetzt erstmal wieder fehlen. Wie lange, wissen wir nicht. Auf jeden Fall am Sonntag in Rostock, sodass jetzt dann Otschi Vrieth, der ja für ihn reingekommen ist, da dann wieder die erste Option ist. Wobei Holmbert Fridjonsson, muss man auch dazu sagen, ein super Joker-Auftakt hingelegt hat. 40 Sekunden, glaube ich, hat es gedauert, bis von seiner Einwechslung bis zum Kopfballtor. Also da ist zumindest ein bisschen Entwarnung sozusagen an der Stürmerfront, auch wenn Benny Pichler, der natürlich eine mega tragische Figur ist in dem Moment und was einem wirklich auch persönlich leid tut, nach so langer Zeit dann sich darauf zu freuen, endlich die Leidenszeit hinter sich zu lassen und dann dauert es keine 10 Minuten und dann ist es wieder vorbei. Aber in Rostock sind die Stürmer gefordert.
Für mich ist übrigens der Iceman Berti Fridjonsson erste Wahl. Mhm. Im Angriffszentrum anstelle von Otschi Vrieth. Aber das nun mal.
Geben wir Holstein so mit von hier aus?
Denn, wenn man mal zuhören möchte. Genau. Also ich persönlich würde Fridjonsson bevorzugen in meiner.
Der zumindest, und das muss man sagen, also es war zwischendurch, wirkte er auch ein bisschen plump in seiner Zweikampfführung, aber er hat sich zumindest reingeschmissen in gegnerische Torhüter und Abwehrspieler im Mittelfeld und hat zumindest, ist keinem Zweikampf aus dem Weg gegangen, so glaube ich, kann man es ganz gut sagen. Und da wird sicherlich mit mehr Spielpraxis dann und hoffentlich verletzungsfreier Zeit in Zukunft auch noch ein bisschen an Timing dazukommen und so weiter. Ein kurzer Blick auf Rostock, da ist ja, da brennt richtig der Baum. Das ist natürlich eine Situation, das hat ja auch Marcel Rapp gesagt. Es gibt Mannschaften, die würden gerne mit uns tauschen, trotzdem, dass hier jetzt gerade nicht so gut läuft. Dazu gehört Hansa Rostock mit Sicherheit, die auf Platz 17 da unten drin stehen, mit Neutrainer Alois Schwarz jetzt auch 0-3 in Magdeburg auf die Mütze bekommen haben. Und das, da wird die Hütte brennen. In Rostock ist ordentlich Dampf auf dem Kessel. Die wollen da unbedingt raus. Also es wird ein höchst brisantes Ostsee-Duell, glaube ich schon.
Ja, von der Osterruhe, die Frau Merkel einst in der Pandemiezeit ausgerufen hat, in einem anderen Zusammenhang, dürfte da am Sonntag wenig zu spüren sein. Ja. Höchstwahrscheinlich leider Gottes nicht nur auf dem Rasen, sondern auch außerhalb des Stadions.
Und Stichwort Osterfeuer.
Ja, oh Gott, nee, Gott, hoffentlich nicht. Und und dieser Osterruhe, die nicht vorhanden ist, könnte dann der Sturm folgen, was die mediale Geschichte anbelangt, in Rostock oder in Kiel.
Genau, das ist Hopp oder Top, glaube ich, für beide. Sehr interessantes Spiel wahrscheinlich für Philipp Sander, wenn man an dieser Stelle auch einen kleinen Exkurs als gebürtiger Rostocker mit seinem Club, wo er hier zum Stammspieler gereift ist, mittlerweile unbedingt vermeiden will, da unten reinzurutschen und gleichzeitig natürlich den Heimatverein da in die noch tiefer in die Misere schießen kann.
Ich glaube, der ist hier mittlerweile so verwurzelt das irgendwo, auch. dass er da die Farben, die ihm sein täglich Brot bezahlen, dass er die präferiert, auch innerlich präferiert.
Das glaube ich auch. Auf Rostocker Seite wird John Verhoek fehlen, nur das nochmal als Personalinfo, der Holstein auch schon den ein oder anderen eingeschenkt hat, gelb-rot gesehen in Magdeburg, wird auf jeden Fall fehlen, das auch nochmal zur Stürmer-Thematik auf der anderen Seite.
Stichwort Magdeburg, da was Neuzugänge anbelangt, hatten wir ja vor 2 oder 3 Folgen mal den Namen Baris Artig irgendwo in die Runde geworfen, hätte ich mich auch echt gefreut, aber hat sich leider zerschlagen, der hat in Magdeburg verlängert. So und dadurch, dass sie den Klassenerhalt ja auch jetzt aus eigener Kraft gut schaffen können, gehe ich mal davon aus, dass sie auch in der kommenden Saison in der zweiten Liga spielen und dann hoffentlich gegen Holstein.
Ja.
Aber Holstein ohne Bartik dann, ne?
Ohne Bartik?
Bartik.
Bartik. Vielleicht sind die neuen Trikots mit Bartik in einer Form, wir wissen es nicht. Wir werden es sehen.
Ich bin auch schon durcheinander.
Ja, man kommt auch durcheinander, das muss man wirklich sagen. Man kommt bei diesem ganzen Chaos ein bisschen durcheinander. Aber wir haben es angesprochen, die nächsten beiden Spiele sind richtungsweisend. Da gibt es kein Vertun, würde ich sagen, in Rostock verlieren. Und man merkt es ja, wir haben es angesprochen, auch der Gegenwind für Holstein und vor allen Dingen in Persona Marcel Rapp und auch Uwe Stöver in den Kommentarspalten etwa der Social-Media-Kanäle wird rauer und stärker. Und das wird natürlich mit einer Niederlage in Rostock dann sich nochmal potenzieren.
Ja, wobei, wie gesagt, das habe ich ja auch schon eingangs gesagt, also wenn jetzt dreimal gewonnen wird, sind das die Ersten, die wieder, haben ja immer gesagt, und Jubel und Gott, vielleicht haben wir noch eine Chance auf Aufstieg oder, also das kann man beobachten, wenn man möchte oder sowas, aber zu hoch hängen, sind auch kritisch, ich habe das jetzt auch mal wieder, habe auch mal wieder reingeguckt, sind natürlich auch vernünftige Beiträge, keine Frage, aber das Gros ist halt eine emotionale Veranstaltung, wo die Teilnehmer da ihren Frust ablassen und das darf man jetzt nicht überbewerten, eine schlaue und ruhige Analyse macht da schon Sinn, aber eben eine Analyse, die auch sich nicht von irgendwelchen Dingen da, es darf keine Augenwischerei betrieben werden, das ist das Entscheidende. Ja. Und dazu gehört eben auch klar, das Zahlenwerk aufzuzeigen und nicht hier, da hat einer gefehlt und das war die Sonne stand da im schlechten Licht auf unser Tor oder sonstiges. Nein, das sind Fakten und Zahlen und bei der Konstanz dieser Zahlen mit einer leichten Rückwärtsentwicklung ist auch kein Zufall. Dann, ne? Wenn das jetzt ein Zahlenwerk aus den letzten 6-7 Spielen wäre, würde ich sagen, nein, das ist eine Konstanz, die sich seit Arbeitsantritt von Marcel Rapp hier darstellen. Und nochmal, Marcel Rapp hat in der vergangenen Saison wirklich einen guten Job gemacht. Er hatte eine schwere Hypothek zu übernehmen aus der Ära von Ole Werner. Da wollen wir nicht alles wieder aufdröseln oder sowas, aber das war jetzt wahrlich nicht einfach und das hat er wirklich gut gemacht, auch mit Wellentälern, ergebnistechnisch gesehen, aber insgesamt gut. Aber in dieser Saison war eine andere Voraussetzung mit einem zumindest nominell auf den ersten Blick verstärkten Kader mit einem Hauke Wahl, wo man erkennen konnte oder die Hoffnung haben durfte, dass er nach seinem pfeifferschen Drüsenfieber wieder einsteigen kann, dass das dann so gut klappt und so schnell klappt, umso schöner. Also die personellen Voraussetzungen waren jetzt trotz Verletzungspech waren besser als letzte Saison. Marcel Rapp konnte an einigen Stellschrauben drehen, was die Kaderzusammensetzung anbelangt. So. Und jetzt ist Lieferzeit.
Genau so sieht's aus. Und du willst natürlich auch nicht stimmungstechnisch und für den Kopf darauf angewiesen sein, in Heidenheim Punkte holen zu müssen. Ne? Also da müssen wir jetzt auch sagen, ist Rostock und Nürnberg jetzt mal die allererste Wahl.
Ja.
Und nicht nach zwei Niederlagen dann nach Heidenheim zu müssen, die da um den Bundesliga-Aufstieg spielen.
Ja.
Und durchaus schon mal gezeigt haben, dass sie in der Lage sind, dann auch im Frühjahr, im Gegensatz zu einem anderen Verein hier etwas weiter südlich, auch im Frühjahr die Gegner gnadenlos wegzufiedeln.
Ja, so sieht's mal aus.
Insofern ist jetzt die Zeit. Ne?
Und das übrigens nicht mit grandiosen Kombinationsfußball, sondern mit einer defensiven Stabilität und einem natürlich in vorderster Front mit einem Tim Kleindienst, der natürlich über Gebühr performt in dieser Saison wieder.
Ja.
Aber eben, das ist nicht die Mannschaft, die jetzt im Gegensatz zu Holstein den 5,9 für die B-Note bekommt oder sowas.
Ne? Es ist Wucht, ne? Es ist Wucht und das ist natürlich beeindruckt dann auch den Gegner und
natürlich.
Das Gefühl hat man im Moment bei Holstein nicht.
Nee.
Also da ist es natürlich auch für einen gegnerischen Trainer immer leicht zu sagen, wenn man das Spiel trotzdem gewonnen hat, das wirklich ein starker Gegner, wirklich, das hat mir Spaß gemacht.
Ja.
Das hat mir alles Spaß gemacht. Ja. Sie spielen super und am Ende haben wir auch noch gewonnen, hervorragend.
Mhm.
Also so ein bisschen in die Richtung hatte man ja das Gefühl bei Mersat Selimbegovic, bei Jan Regensburg, auch wenn ich dem jetzt kein Zynismus oder kein Sarkasmus unterstellen will oder so. Also der meinte das schon so, aber es wirkt dann halt natürlich immer ein bisschen gönnerhaft sozusagen, wenn man die Punkte dann hier aus Kiel entführt hat. Ne? Also genau, jetzt ist schön spielen ist schön, aber auch nur, wenn es erfolgreich ist und das ist jetzt die Marschroute. Ne?
So sieht's aus. Defensive Stabilität ist gefordert. Wie auch immer man das reinkriegt.
Ja. Wir werden uns das angucken,
ob
das funktioniert. Sonntag 13:30 Anstoß im Ostseestadion.
Verlieren verboten, ne?
Verlieren verboten.
Mhm.
Einmal mehr, muss man leider fast
jetzt
sagen.
Besonders.
Jetzt wirklich unter Strafandrohung, wie auch immer die aussehen wird. Genau, wir sind natürlich für euch dabei. Live-Ticker von vor Ort nach dem Spiel, Spielbericht, Statistik, die Einzelkritik mit der Chance für euch selbst Noten zu vergeben für die Kieler und der Nachspielzeitkommentar dazu. Und wir sprechen nächsten Mittwoch drüber zwischen diesem Duo aus 4 bis 6 Punkte spielen in Rostock und gegen Nürnberg. Schauen wir mal, wie die Lage sich verändert hat, wie sich auch die Lage der Liga verändert hat, weil das wird jetzt ja auch von Woche zu Woche interessant, weil da die direkte Konkurrenz sich ja dann auch gegenseitig die Punkte wegnimmt. Letztes Wochenende hatte man aus Holstein-Sicht ja sogar noch Glück,
so
dass da Regensburg nicht gepunktet hat, zum Beispiel gegen unfassbar starke St. Paulianer, die auch nochmal eine Geschichte wert sind, aber nicht heute. Wir gucken uns das an. Opa, vielen Dank.
Sehr gern.
Bleibt da draußen gesund. Macht euch das gemütlich am Wochenende. Schönes Oster-Fußball-Wochenende. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ciao, ciao.
Bis dahin. Tschüss.
Diese Folge von Holstein 1:1 wurde euch präsentiert von den Kieler Nachrichten. Sichert euch jetzt einen Monat lang kostenlos alle News aus eurer Region und zu Holstein und der zweiten Fußball-Bundesliga. Mehr dazu unter kn-online.de/plus.